Sponsorinfo.
Ihr Lieben, es ist wieder soweit.
Was ist soweit?
Naja, weißt du doch, der Frühling kommt so langsam und auch wieder die Flöhe und Zecken. Lisa, was machst du eigentlich, um Fred zu schützen?
Ach, um ehrlich zu sein, ist das bei uns gar nicht so ein großes Thema. Einmal im Monat eine Kautablette, fertig. Genauso läuft das bei FrontPro. Die erste rezeptfreie zugelassene Kautablette gegen Zecken und Flöhe bei Hunden. Aber der Frühling spielt da eigentlich gar nicht so eine große Rolle.
Wirklich? So gar nicht?
Nö, wegen dem Klimawandel ist der Parasitenschutz sowieso das ganze Jahr ein Thema. Und weil die Viecher ja nun mal wirklich schlimme Krankheiten wie Borreliose übertragen, gehe ich da lieber auf Nummer sicher und gebe jeden Monat eine Tablette.
Und Fred zickt da überhaupt nicht rum bei dir?
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich persönlich habe sie jetzt natürlich nicht probiert, aber FrontPro Kautabletten, und das hat der Fred zumindest gesagt, sollen wohl nach Rindfleisch schmecken. Er frisst sie mir also direkt aus der Hand. Und noch was.
Was ist denn da noch?
Es ist mittlerweile nämlich nachgewiesen, dass der Parasitenschutz durch FrontPro tatsächlich das Risiko auf Babesiose, also dieser Hundemalaria, reduziert.
Okay, aber dann ist ja eigentlich wirklich jetzt nur noch eine einzige Frage offen.
Bitte?
Wo bekomme ich FrontPro?
Ja, die gibt's rezeptfrei in Apotheken, Online-Apotheken und sogar bei Amazon. Und ja, alles Weitere findet ihr auf frontline.de oder auf frontline.de/Basisinformation. Ach, und Mareike.
Ja?
Wärst du so freundlich?
Na klar. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
Sponsorinfo Ende.
Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen sonnigen Mittwoch wünschen wir euch. Wow, das Wetter hat's aber auch in sich die letzten Tage. Das ist ja fast schon mehr als Frühling, muss man ehrlicherweise sagen. Erst war noch kalt und Schnee und dann ist wie mit so einem Fingerschnips auf einmal der Frühling vor der Haustür. Viele Hunde brauchen da tatsächlich auch einfach so ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren und an die warmen Temperaturen zu gewöhnen. Das merkt man natürlich einmal daran, dass sie viel mehr Fell verlieren, weil sie natürlich probieren, ihre ganze überflüssige Wolle abzuschmeißen, um nicht mehr so schwitzen zu müssen. Aber man merkt es eben auch daran, dass viele Hunde bei der Temperatur sehr viel hecheln. Und da ist nochmal der Hinweis zu geben, wenn euer Hund sehr viel hechelt, bitte auch darauf zu achten, dass er genügend Wasser trinkt. Da gibt es ja so Tabellen, da kann man gucken, wie schwer ist mein Hund, wie viel Milliliter oder Liter muss er gar trinken. Und man ist erstaunt, unser Fred zum Beispiel mit seinen 25 Kilo soll tatsächlich circa 2 Liter Wasser am Tag trinken. Das hätte ich so gar nicht gedacht, wenn man mal bedenkt, dass wir Menschen ja auch ungefähr 2 Liter am Tag trinken sollen, finde ich das schon beachtlich. Jetzt mache ich mir bei Fred keine Sorgen. Gefühlt schwimmt er im Wasser und trinkt eher das Doppelte davon. Aber wenn ihr vielleicht einen nicht so affinen Trinker habt, dann da gut drauf achten, dass euer Hund da einfach ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist. Und sonst hoffe ich, dass ihr einfach schon das erste Eis gegessen habt dieses Frühjahr. Ich muss zugeben, bei mir gab es noch kein Eis, aber das werde ich vielleicht ab Wochenende mal nachholen. Meist gibt es dann auch zur Belohnung für Fredel ein Eis, wenn es gibt natürlich ein Hundeeis. Und wenn es das nicht gibt, dann muss man ehrlich zugeben, drücken wir immer ein Auge zu und dann gibt es ein kleines Joghurt-Natureis. Natürlich darauf achten, dass es auf jeden Fall Natur ist. Und ja, ich weiß, da ist natürlich auch Zucker drin. Das sollte man jetzt nicht jeden Tag mehrfach wiederholen, aber mal zur Ausnahme. Wenn der Hund es sich verdient hat, darf man das schon mal machen. Und da gilt, glaube ich, genau dasselbe wie bei uns. Mal eine Ausnahme im Hundefressen ist völlig in Ordnung und darf man vielleicht auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Außer euer Hund hat natürlich irgendwelche Beschwerden oder muss irgendwas anderes ganz strengst befolgen. Dann sind solche Ausnahmen natürlich gar nicht möglich. Aber wenn es möglich ist, dann gönnt es euch, gönnt es euer Hund. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit unserer Lieblingsfolge. Wir haben nämlich nochmal das Thema Ernährung und ich finde die Folge super gut. Es hat so viel informatives Sachen, die man vielleicht ja schon mal gehört hat, aber irgendwie gar nicht so bewusst hatte oder Sachen, die wirklich ganz neu sind, so Aha-Momente. Also von daher viel Spaß und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, wir haben eine neue Hunderunde für euch und ich freue mich schon sehr darauf, dieses Thema heute mit euch zu besprechen, denn tatsächlich habt ihr euch da schon sehr, sehr lange gewünscht. Wir haben da auch schon mal eine Folge zu gemacht, aber ihr meintet so, vielleicht wäre ja nochmal so ein Update nicht schlecht. Ich hätte da nochmal so 1-2 Fragen und wir kriegen ja auch immer wieder Nachrichten von euch zu diesem Thema und auch die liebe Lisa hat uns tatsächlich eine Nachricht geschickt und ich habe die mal mitgebracht und würde euch die einmal kurz vorlesen. Hallo liebe Lisa, ich bin begeisterte Hörerin und nehme mir regelmäßig Tipps und Anregungen mit für mich und meine Hunde. Und was mich interessieren würde, das Thema Ernährung. Barf, Nassfutter, Trockenfutter, der Markt ist so überfüllt und immer kommen neue Hersteller, die natürlich auch das allerbeste Futter haben. Mein Junior verträgt alles, meine alte Ladies, beides Mini-Aussies, 2 Jahre und 12 Jahre, verträgt nur Trockenfutter. Worauf sollte ich achten bei der Wahl des Futters? Welche Hersteller sind zu empfehlen? Wo kann ich mich informieren, welches Futter gut ist? Fragen über Fragen. Wäre das Thema vielleicht eine Folge wert? Ja, liebe Lisa, ist eine Folge wert. Und da ich nun mal keine Ernährungsexpertin bin für Hunde, habe ich mir natürlich wieder jemanden an meine Seite geholt, denn Lisa ist ja weiterhin noch ein bisschen eingeschränkt. Und wir haben euch ja gesagt, ab und zu wird es so sein, dass dann jemand anders an meiner Seite ist. Und das ist heute der Fall und die liebe Amelie ist bei mir. Schön, dass du da bist.
Hi.
Amelie, vielleicht magst du dich ja als erstes mal für alle so ein bisschen vorstellen, was du so machst, warum du Ernährungsexpertin für Hunde bist, wie es dazu gekommen ist.
Ja, dann fange ich mal vorne an, würde ich sagen. Also ich bin Tierärztin, habe hier in Hannover Tiermedizin studiert und habe dann 2022 angefangen, im Institut für Tierernährung bei uns an der Hochschule meine Doktorarbeit zu schreiben. Und zwar zum Thema Hundeernährung.
Also du bist Expertin, das können wir schon mal festhalten.
Von mir aus, ja. Doch, ich würde sagen, ich habe mich in den letzten Jahren doch sehr intensiv in das Thema eingearbeitet.
Das ist schon mal sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Das würde ja die Folge auf jeden Fall schon mal besser machen, weil ich weiß nicht so viel über Hundeernährung. Und wie war das denn für dich im Studium? Wann hast du so gemerkt, das Thema interessiert mich? Oder wo hast du den Punkt gemerkt, dass du dich spezialisieren möchtest in die Richtung?
Also ich habe ursprünglich mal angefangen, als ich so mit süßen 18 von der Schule kam und war, ich wollte unbedingt Pferdetierärztin werden. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, ist vielleicht so fürs Hobby eine schöne Welt, aber möchte ich dann beruflich vielleicht doch nicht machen. Und habe dann, ich glaube, 4. Semester hat man die erste Tierernährungsvorlesung und habe da schon festgestellt, dass ich das Thema einfach super spannend finde, weil mich diese Kombination aus ein bisschen Zahlen und Rechnen und dann aber wirklich am Tier sein einfach total anspricht und man auch ganz, ganz viel prophylaktisch einfach behandeln kann mit der Ernährung, also dass gar nicht erst Probleme auftreten und aber auch, wenn Probleme da sind, auch schon ganz viel mit der Ernährung einfach optimieren kann. Das finde ich sehr spannend.
Auf jeden Fall. Ich wusste auch nicht, dass Ernährung so viel mit Rechnen zu tun hat.
Ja, doch.
Also muss ich hier heute noch einen Mathekurs belegen bei dir,
nee,
oder was?
Nee, da haben wir ja mittlerweile, gibt es zum Glück Programme dafür, die das für uns.
Ah, okay. Da bin ich ja ein bisschen beruhigt. Ich dachte, ich muss jetzt hier noch irgendwie Kopf rechnen heute.
Nee, ansonsten reicht auch der Dreisatz.
Der Dreisatz, okay, das kriege ich auch noch
meistens
hin irgendwie.
Meistens das schon.
Ja, aber irgendwie im Kopf alles, Gottes Willen.
Nein.
Nee, wozu haben wir Taschenrechner gehabt, ne? Dass sie uns das alles auch mit Taschenrechner beigebracht haben und dann stehst du irgendwann an der Kasse und willst mal kurz selber was im Kopf ausrechnen, ne?
Ja, nee, also Kopfrechnen wäre jetzt für mich, glaube ich, heute auch nicht so das.
Dann lass uns doch einfach mit, ich würde sagen, den allgemeinen Aspekten erstmal anfangen und dann haben wir auch gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen tiefer gehen, gerade auch so Richtung Futterunverträglichkeiten und da kommen wir dann später drauf hinzu, aber vielleicht schauen wir uns als erstes erstmal an, ganz allgemein, was braucht denn ein gesunder Hund aus deiner Sicht eigentlich so in seinem Napf?
Also, ich sag mal so, ich würde das ein bisschen an der Frage festmachen, die wir gerade von Lisa schon gehört haben. Das ist ja ein Wahnsinnsauswahl, die wir haben. Ne? Also es ist ein Riesenpotpourri an von Barf und der Hund ist ein Wolf und er darf am besten nur Fleisch bekommen. Vielleicht ernähren wir unser Tier auch vegan, weil wir es selber sind oder so. Also die Range ist riesig. Was ich immer am Anfang gerne sage oder womit ich aufkläre, ist so ein bisschen diese grundsätzlichen Begrifflichkeiten.
Mhm.
Also es gibt, wenn wir jetzt ein konventionelles Futter kaufen, es gibt Alleinfutter. Da steht dann auch Alleinfutter drauf, hinten im Kleingedruckten, über den Zutaten. Das ist ein Futter, wo der Hersteller rechtlich garantiert, dass alles drin ist, was unser Hund braucht. Also Alleinfutter für einen Adulten, also für einen erwachsenen Hund. Da muss rechtlich drin sein, alles an Mineralstoffen und Komponentennährstoffen, die der Hund halt braucht. Dann gibt es aber auch viele Dinge, gerade aus dieser Barf-Richtung, so fertig Barf und so, da muss man wirklich aufpassen. Da steht dann nur Einzelfuttermittel drauf.
Oh,
oder
okay.
Mischfuttermittel oder so. Das sind Futtermittel, die garantieren mir nicht, dass da alle Nährstoffe drin sind.
Mhm.
Da muss ich dann häufig noch gerade Mineralstoffe, Spurenelemente ergänzen, das muss ich einfach wissen, bevor ich das fütter. Also wenn ich denke, keine Ahnung, ich habe hier zum Beispiel einen Fertigbarf oder wie auch immer, super praktisch, ich habe es eingefroren, ich taue es auf, packe es in den Napf, alles schick. Ja, da lohnt sich der Blick auf die Rückseite der Verpackung, um einmal zu schauen, ist es denn wirklich ein Alleinfutter? Also ist da wirklich alles drin, was mein Hund braucht? Und wenn nicht, dann muss ich anfangen, noch genauer hinzuschauen, weil dann muss ich ja gucken, was ist denn überhaupt drin und was muss ich gegebenenfalls noch ergänzen. Und da fängt es dann an, kompliziert zu werden.
Okay, aber was würdest du denn sagen, was braucht denn der Hund? Was ist sozusagen, was sind die Merkmale für uns als Besitzer oder Halter, um herauszufinden, ist da alles drin?
Also grundsätzlich hat der Hund einen Bedarf an Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Mineralstoffen. Das sind so die vier Komponenten, die wir immer irgendwie so haben. Und dann haben wir einen Proteinbedarf, der liegt bei einem Trockenfutter so um die 20%. In ganz, ganz vielen Futtern ist deutlich mehr Protein drin, weil das auch mittlerweile so ein Werbeding ist. Da wird gerne mit geworben, ganz viel Fleisch, ganz viel Muskelfleisch im besten Fall noch. Da können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren, ob wir das wirklich so brauchen. Und dann braucht aber ein Hund auch Kohlenhydrate. Also wenn man sich die Fütterungsempfehlungen anguckt oder wie so ein Futter zusammengesetzt sein sollte, brauchen wir mehr Kohlenhydrate als Proteine. Also wir brauchen eigentlich einen höheren Anteil an Kohlenhydraten, also was weiß ich, Getreide. Im Zweifel ist auch so ein ganz dramatisches Thema in der Hundefütterung.
Das ist doch ein sehr emotionales Thema. Ja.
Oder nehmen wir erstmal Kartoffeln, weil das vielleicht ein bisschen einfacher ist für viele. So, der Anteil ist prinzipiell so knapp 10% höher als die Proteinkomponente in der Gesamtrationsgestaltung.
Mhm.
Genau, das ist schon mal so eine Richtung, in die man so ein bisschen sich orientieren kann. Und dann, ob ich dann trocken oder nass oder was auch immer fütter, das bleibt am Ende jedem selber überlassen. Also man kann nicht pauschal sagen, alle Trockenfutter sind super klasse und alle Nassfutter nicht oder wie auch immer. Das kommt sehr auf den Hund an, was der auch gerne frisst, weil am Ende ist auch, wenn das von den Inhaltsstoffen schick aussieht und mein Hund aber vor dem Napf steht und sagt, nee, danke, das möchte ich heute nicht essen, bringt uns das ja auch nichts.
Nee, hatten wir tatsächlich erst neulich zu Hause. Wir haben eine jetzt knapp über einem Jahr alte Schäferhündin. Und sie hat ungefähr, also bis kurz vor ihrem ersten Geburtstag, hat sie ganz fleißig ihr Welpenfutter gefressen. So, dann haben wir einfach gesagt, okay, fand sie dann irgendwie doof. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bestellen wir halt einfach das jetzt in Adult, weil sie ist ja auch schon
sie
so
ist
gut.
Groß,
eben, genau. Sie ist jetzt groß, sie kann jetzt ja auch dann das Erwachsenenfutter essen. Das hat sie ungefähr so 3-4 Wochen gemacht. Und danach hat sie das nicht mehr angeguckt. Und dann haben wir sämtliche anderen Sachen ausprobiert. Inzwischen sind wir tatsächlich beim Nassfutter angekommen, weil sie findet anscheinend Trockenfutter einfach scheiße.
Das ist halt so. Also es gibt Hunde, ich habe auch selber zwei, die sind zum Glück mehr so Marke Scheunendrescher. Das ist völlig wurscht, was man da, also ob jetzt trocken oder nass oder wie auch immer, Hauptsache ist der Napf ist voll. Aber ich hatte auch am Anfang immer ganz, ich dachte auch, bitte, bitte, bitte keinen mekligen Hund. Ich habe überhaupt keine Lust auf so einen Hund, der anfängt irgendwie da Sachen nicht mehr zu fressen oder wie auch immer. Aber es gibt halt wirklich Hunde, die da...
Ja, wir kennen das halt gar nicht, weil die davor war, also im Alter dann, ne? Da ist sie so, aber das ist ja auch, glaube ich, relativ normal, ne, dass so ältere Hunde mal so ein bisschen mäkelig werden, so. Aber die hat alles gefressen, so. Die war auch sehr happy mit ihrem Futter über ganz, ganz lange Zeit. Wir haben dann irgendwann mal gewechselt, weil es die Marke irgendwie nicht mehr gab, aber da hat sie dann auch kein Problem mehr mit gehabt. Also bei der war alles easy. Taylor ist da eher ein bisschen anders. Die, wir sagen immer, die ist eine kleine Gourmet-Hundin.
Ja.
Naja.
Manchmal kann man auch ein bisschen mischen. Es gibt Hunde, die sagen, komm, wenn du mir da 2 Löffel Nassfutter drauf machst, dann fresse ich den Rest irgendwie auch noch mit. Da muss man sich dann halt so ein bisschen
reinfuchsen, ne?
Genau.
Definitiv. Aber ja, das war schon sehr kurios, dass sie auf einmal wirklich das einfach nicht mehr angeguckt hat. Und dann, also wir haben das wirklich, ne, wir haben ihr das mit der Hand reingeführt, so nach dem Motto, so, du musst ja irgendwas essen. So, und was hast du? So, ne, warum isst du das nicht? Das ist genau das Gleiche, bloß halt... Natürlich mit ein bisschen weniger, dass du halt nicht mehr ganz so viel wächst.
Ja, genau.
Nee, fand sie nicht toll.
Ja, manchmal. Es gibt auch Hunde, die sagen, oh, ich fress das jetzt eine Weile und dann hätte ich gerne wieder was anderes. Und dann kannst du vielleicht nochmal wieder auf das davor wechseln. Die wollen, also das ist manchmal ja wirklich anstrengend tatsächlich.
Auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar. Ich glaube, wenn wir jeden Tag das Gleiche essen würden, würden wir auch irgendwann sagen, kann ich mal was anderes haben?
Ja, das stimmt schon. Und ich sag mal, noch wieder andererseits, es gibt auch Kollegen, die sagen, naja, vorm vollen Napf ist noch niemand verhungert, ne? Also, wenn wir immer anfangen, immer was Leckereres draufzupacken, so hier noch ein bisschen Käse oder wie auch immer. Es gibt dann auch Hunde, die warten dann darauf, dass noch der leckere,
das Käse
leckere
kommt.
Topping on top kommt und sagen, also so fresse ich das nicht, das kannst du selber essen.
Danke. Ja, natürlich, die Hunde trainieren auch uns, ne? Nicht nur wir sie, sondern sie trainieren auch uns. Jetzt hat Lisa ja auch noch gefragt, ob du vielleicht irgendwie eine Seite hast oder sowas, wo man sich über Futter gut informieren kann, erstmal so allgemein.
Also das ist halt per se relativ schwierig, weil der Markt ja einfach super riesig ist. Mhm. Also es gibt ganz konkret eine Seite oder irgendwas zu empfehlen, ist halt wirklich schwierig. Ich würde dazu raten, im Zweifel einfach mal den Tierarzt zu fragen oder am besten tatsächlich irgendwie auch einen Tierarzt, der sich auf Ernährung in irgendeiner Form spezialisiert hat. Wir haben bei uns zum Beispiel auch, den betreue ich bei uns auch am Institut, so einen Einsendungsbereich, also so einen Dienstleistungsbereich, wo man auch anrufen kann, wenn man irgendwie Fragen hat oder wir auch Rationen kalkulieren, also das Rechnen, gerade so Selbstkochgeschichten und so, da muss man schon immer ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten ist der Markt groß und die Mythen im Internet genauso.
Ja, da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen.
Da haben wir ja gerade schon so ganz kurz das Thema Getreide und Fleischanteile und so.
Genau. Jetzt haben wir auch schon über Trocken- und Nassfutter gesprochen. Mhm. Was ist denn da der Unterschied und ist eins besser oder schlechter als das andere?
Der Unterschied ist am Ende einfach nur der Wassergehalt. Also in einem Trockenfutter hat man so, also wir sprechen in der Tierernährung in der Regel immer von ursprünglicher Substanz und Trockensubstanz. Also die ursprüngliche Substanz ist das, wo das Wasser noch drin ist. Die Trockensubstanz ist das, wenn man das ganze Wasser rauszieht, was dann noch überbleibt. Und in einem Trockenfutter haben wir einfach eine viel höhere Trockensubstanz, wie der Name schon sagt. Also da sind so, sag ich mal, 90%, also nur noch so, weiß nicht, 10% Wasser oder so enthalten. In einem Nassfutter haben wir in der Regel 75% Feuchte, also 75% Wasser. Und dadurch muss ich ja auch viel mehr füttern. Also wenn ich mir das angucke, die Fütterungsempfehlungen von einem Nass- und von einem Trockenfutter sind die ja bei einem Nassfutter immer deutlich höher.
Mhm.
Also von den absoluten Mengen. Als ich meine, wenn man so einen Schäferhund mit einem Nassfutter füttert.
Das ist schon, ich dachte auch so. Mhm. Wie, so viel kriegt die?
Ja, genau, da fällt dann auch schon einiges an Dosen dann an. Das ist tatsächlich so der Hauptunterschied. Und viele Hunde fressen das einfach gerne, weil das einfach noch so ein bisschen, da ist dann noch so ein bisschen Soße bei und dann ist das irgendwie alles ganz schick und so. Und das ist natürlich auch von der Sensorik ein bisschen anders. Am Ende ist es aber egal, ob ich ein gutes Nass- oder ein gutes Trockenfutter fütter. Von dem, was ich meinem Hund damit an Nährstoffen zuführe. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Hund habe, der sowieso zum Beispiel wenig trinkt oder wo du denkst, ah, die Wasseraufnahme könnte irgendwie besser sein, kann man natürlich über ein Nassfutter auch schon wieder ein bisschen mehr Feuchtigkeit mit ins Tier kriegen.
Mhm, ja.
Ich kann aber auch über mein Trockenfutter noch einen Liter Wasser drüber kippen oder halt weniger, wenn ich einen kleinen, also
ja, ja, natürlich.
Nicht jetzt für den Chihuahua, also auch da realistisch bleiben mit den Mengen, aber auch das kann ich ja einweichen, wenn ich das möchte.
Ja.
Genau.
Und was würdest du sagen, was sind so generell so, ich nenne es mal Fütterungsfehler, die wir als Halter gerne mal machen?
Also aus meiner Perspektive, was mich so ein bisschen umtreibt, was sicherlich auch so ein bisschen mit meinem Doktorarbeitsthema und so zu tun hat und aber auch ja generell finde ich sehr groß ist, ist einfach der Proteingehalt. Also diese wahnsinnig hohen Proteingehalte in dem Futter, die wir teilweise haben, ist aus vielen Perspektiven meiner Meinung nach irgendwie nicht so sinnvoll. Weil erstens, also wir reden hier immer nur von erwachsenen Hunden. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie junge Hunde oder Hunde mit irgendwelchen Krankheiten, das ist immer noch mal was man noch mal extra betrachten muss.
Genau.
Nur um das einmal klarzustellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit einem erhöhten Proteingehalt erstmal den Hund selber belasten. Weil alles, was über den, also der Hund hat einen Bedarf.
Mhm.
Und der ist halt relativ fix, sage ich mal. Klar, wenn ich jetzt einen arbeitenden Rettungshund oder was auch immer habe, hat der vielleicht noch ein bisschen höheren Bedarf. Aber so grundsätzlich der normale Haushund, der irgendwie auf dem Sofa liegt, der hat einen Proteinbedarf. Und alles, was ich drüber fütter, wird wieder ausgeschieden. Da belaste ich die Organe mit, die das ausscheiden müssen, also die Niere und die Leber. Die haben einfach viel mehr zu tun, wenn sie das ausscheiden müssen. So, das heißt, bei einem jungen Hund alles noch nicht ganz so dramatisch. Je älter die Tiere werden, desto mehr kann das dann irgendwann auch schon mal Probleme bereiten. Ja, weil die einfach mit einer höheren Drehzahl laufen müssen. Dann finde ich, was ja, womit wir uns mittlerweile auch beschäftigen sollten, müssen, wie auch immer, ist ja auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Und da, wenn ich überlege, das sind ja in der Regel tierische Proteine, die ich verfütter im besten oder schlimmsten Fall, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist es halt auch noch Muskelfleisch. Und dann ist dafür ja extra irgendwie ein Tier gestorben. Und ich habe damit einen Bedarf, den ich überversorge. Und ich könnte damit ja aber andere, weiß nicht, ich könnte es selber essen zum Beispiel. Oder ich könnte andere Dinge versorgen in der Nahrungskette und das Protein irgendwie anders sinnvoll nutzen, als es einfach in zu viel in einen Hund zu füttern. Und das kommt ja auch hinten wieder raus.
Ja.
Also das Protein. Und wir reden ganz viel in letzter Zeit, gab es ja auch diese Stickstoffdüngeverordnung in der Landwirtschaft und so. Und es darf schon nur noch so viel Stickstoff ausgetragen werden. Und überall bei allen Nutztieren reduzieren wir Protein und Phosphor, damit wir möglichst wenig irgendwie Austrag haben in die Umwelt. Und in Hunde, die hier in die Allenriede gehen oder in die Stadtparks und wo auch immer, da kippen wir es rein und dann kommt es auch wieder raus. Das heißt, wenn man sich mal, ich glaube, die Stickstoff- und Bodenbilanz von so einer Hundewiese anguckt, ist, glaube ich, auch ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt.
Ja, und ist wahrscheinlich auch ein Aspekt, den kaum einer bisher auf dem Schirm hat, auf jeden Fall. So, ne? Also ich habe dir gerade sehr zugelauscht, weil habe ich auch noch nie mir, um ehrlich zu sein, Gedanken drüber gemacht. Wirklich noch nie.
Ja, ist auch. Also macht man sich ja normalerweise auch keine Gedanken drüber, wenn man so seinen Hund so füttert. Ne? Dann hört man immer erst, oh super, ganz viel Protein und hier hochwertiges Muskelfleisch und bloß keine bösen Schlachtabfälle. Ja, aber warum denn nicht? Also warum füttere ich denn nicht die Dinge, die ich als Mensch nicht mehr essen mag, weil wir die aus irgendwelchen, keine Ahnung, kulturellen, wie auch immer Gründen nicht essen mögen oder wie auch immer. Das sind ja aber am Ende keine schlechteren Proteinquellen für den Hund. Also die fressen gerne einen Pansen oder irgendwelche Innereien oder was weiß ich. Also das finden die super.
Ja, Pansen lieben Hunde in der Regel.
Genau, und wir würden uns denken, nee, danke.
Nee, schon wenn du das Ding aufmachst. Ja. Ey.
Aber das sind am Ende sind das sogenannte Nebenprodukte. Was entsteht dann immer meistens tierische Nebenprodukte oder so hinten drauf. Die sind aber nicht schlecht für unseren Hund. Und die machen aber so ein Produkt so ein bisschen nachhaltiger, weil wir dann natürlich einfach mehr von dem Tier, was wir mal geschlachtet haben, insgesamt verwenden. Und je mehr wir verwenden und je mehr wir in Richtung Kreislaufwirtschaft kommen, desto besser ist es letztendlich.
Was würdest du denn sagen, was ist denn der Grund dafür, dass viele Halter sagen, am besten eben nur dieses, also ganz viel Protein, nur Fleisch und so weiter. Was ist der Grund dafür?
Ich glaube, das ist schon so, und das zeigen auch Studien, dass sich die Ernährung unserer Haustiere schon an unsere eigenen Ernährung so ein bisschen anlehnt. Also, weil die ja einfach Familienmitglied sind, die leben mit uns im Haus, die haben einen riesenhohen Stellenwert. Also wollen wir auch nur das Beste für unseren Hund oder für unsere Katze im Zweifel ja auch. Und wenn ich dann das so ein bisschen so von mir selber ableite, dann will ich natürlich auch, dass mein Hund das höchstmögliche oder beste Futter bekommt. Und dann, glaube ich, verschwimmt häufig irgendwann so ein bisschen so die Grenze zwischen Mensch und Tier. Also das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass damit ja auch viel Werbung gemacht wird. Also das ist ja, das zieht ja.
Ja, ja.
Also, das ist ja, wenn wir uns, ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, meine erste Hündin zu füttern, hat die auch noch, dachte ich, ah ja, super und hoher Fleischanteil und ach, es ist total klasse. Und dann entwickelt man sich ja auch so ein bisschen weiter in seinem Wissen und in der Zeit. Und dann habe ich so, als ich so in der Recherche für meine Doktorarbeit steckte und da so immer tiefer in dieses Thema rein bin, habe ich dann mal geguckt, dass ich ein Futter finde, was wirklich nur so, also ein Trockenfutter, was so um die 20% Protein hat hinten drauf. Das war gar nicht mal so einfach tatsächlich.
Ja, das glaube ich. Also glaube ich sofort, weil ich glaube, so standardmäßig, wenn man jetzt irgendwie in einen Tierbedarfsladen reinrennt, haben, glaube ich, alle so eher so 50, 60?
Nee, die Trockenfutter nicht. Die haben eher so, ich sag mal, 25 bis 30.
Ah, okay.
Also das ist schon, da muss man dann auch wieder genau gucken. Dann steht vorne irgendwie 60% Fleischanteil aus dem.
Genau.
Also da steht dann erstmal Fett irgendwie 60% Fleisch.
Genau.
Dann muss man ein bisschen weiterlesen. Dann steht irgendwie, keine Ahnung, 60% des Proteinanteils sind Fleisch oder sind Muskelfleisch oder whatever. Und dann drehst du die Packung um und da ist ja immer so eine kleine Tabelle hinten drauf, wie wir es ja von den ganz normalen Lebensmitteln auch kennen.
Ja.
Und da steht dann sowas wie Rohprotein. Und die Zahl, das ist die wichtige.
Okay, Rohprotein. Also das können wir uns alle schon mal merken. Hast du denn eins gefunden mit?
Ja.
Okay, und hast du einen Unterschied bei deiner Hündin gemerkt?
Nee. Also ich sag mal so, die hat das Futter damals, das mit dem hohen Proteinanteil, irgendwann tatsächlich nicht mehr gut vertragen. Die hat relativ weichen Kot einfach dauerhaft gehabt, sodass ich sowieso wechseln wollte, musste, wie auch immer. Aber am Ende sind die Hunde, also mittlerweile habe ich zwei. Ich habe auch das Glück, die haben keine Unverträglichkeiten, die fressen gut. Es ist, also die sind relativ unkompliziert, was das angeht. Aber die sind fit. Die machen einen schönen Haufen, der hinten rauskommt. Die haben, ja, auch das ist ja wichtig. Das also wenn ich den aufsammeln muss, dann will ich, dass das eine vernünftige Konsistenz hat, dass das nicht irgendwie super matschig ist oder wie auch immer. Habe ich noch einen langhaarigen Hund, das ist auch immer schwierig mit der schlechten Kotkonsistenz, weil dann die Hälfte irgendwie im Fell kleben bleibt. Also das sind ja auch alles Sachen, die spielen ja eine Rolle bei der Futterwahl auf jeden Fall. Auch wenn der Kot stinkt am Ende wie die Hölle. Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen den Futtern. Aber das ist alles...
Kann man auch im Prinzip schon viel ablesen am Kot im Prinzip, ne?
Auf jeden Fall. Und am Hund auch. Also ich sage, am Ende ist immer so ein bisschen, man muss sein Tier im Blick haben, wenn die gut aussehen. Die sind fit, die sind nicht zu fett, die sind aber auch nicht zu dünn. Meistens sind die eher zu fett. Also es gibt wenig zu dünne Hunde, es gibt viel mehr zu dicke Hunde. und der Kot sieht gut aus und die fressen es gerne. Dann ist es okay. Also dann ist es erstmals das schon mal ein guter Indikator dafür, dass die Welt einigermaßen in Ordnung ist.
Okay. Und jetzt hast du dieses Rohprotein ja angesprochen und diese 20%. Warum ist im Prinzip ist so, dass du sagst, das ist so die magische Grenze? Warum ist es da drüber? Wahrscheinlich, weil das halt einfach nicht mehr verarbeitet werden kann, ne?
Genau, das ist ja, wir haben gerade auch über den Bedarf gesprochen. Ja. Und das ist ein, ich sag mal, wissenschaftlich ermittelter Bedarf, den Hunde halt haben. Wie gesagt, adulter Hund im Grundumsatz. Also ein erwachsener Hund, der nicht arbeitet, der keine Krankheiten hat, der halt so ein ganz normaler Familienhund ist. Wie, ich sag mal, vielleicht 80% der Hunde in unseren Haushalten würde.
Wahrscheinlich,
ja. Und die haben halt einfach diesen, da gibt's Richtlinien, da gibt's Guidelines, die sind wissenschaftlich geprüft. Und da kann man den Bedarf halt einfach rausnehmen. So, ne? Und das, wie gesagt, es sind 20%, aber halt auch in einem Trockenfutter. Das ist in einem Nassfutter, ist die Prozentzahl eine andere, weil wir ja viel mehr Wasser haben. Das heißt, dass die ganzen Parameter verschieben sich dann wieder.
Und was ist im Nassfutter?
Grundsätzlich Nassfutter, die haben, glaube ich, immer so um die 10%. Also es ist schon, aber die haben aber im Verhältnis in der Regel immer mehr Protein als so ein Trockenfutter. Also wenn man das runterrechnen würde, dann haben die meistens tatsächlich ein bisschen mehr Protein.
Okay. Kann das denn auch irgendwas auslösen im Hund, wenn ich meinem Hund einfach immer zu viel Protein gebe? Oder ist das einfach der Fakt, dass er das dann praktisch einfach, dass wir das einfach verschwenden, dieses Protein?
Genau, das ist ein großer Faktor auf jeden Fall, dass wir es verschwenden. Das kann per se erstmal nichts auslösen, wenn wir einen gesunden Hund haben. Die Tiere werden ja auch immer älter. Die haben alle irgendwann oder häufig gehen die irgendwann in so eine niereninsuffiziente Richtung oder wie auch immer. Und das sind dann Krankheitsbilder, wo ich ganz doll aufpassen muss mit der Proteinversorgung. Wo ich in der Regel diätetisch, also diätetisch ist halt das Wort, wenn ich einen Spezialfall habe, sage ich mal, in der Ernährung, also einen Krankenhund oder wie auch immer, meistens tatsächlich auch noch unter diese 20% Protein gehe. Um die Nieren einfach nicht noch mehr zu belasten und zu schonen und damit man möglichst lange einen klinisch gesunden Hund hat.
Na, okay, okay. Jetzt hast du ja mehrfach schon die Kohlenhydrate angesprochen. Beim Trockenfutter, wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, ungefähr 10% mehr als die Proteinquelle sozusagen, ne? Habe ich mir gemerkt, richtig,
ja,
ne?
Gut. Sehr gut.
Was zählt denn neben den Kartoffeln dazu?
Naja, dann haben wir Reis, Kartoffeln, Getreide und Getreidenebenprodukte, um mal schon mal so ein böses Wort zu sagen. Dann haben wir mittlerweile auch ganz viel, ich sag mal so fancy Kohlenhydratquellen, Quinoa, Hirse. Ich weiß gar nicht, ob ich Süßkartoffeln schon hatte. Also alles, was so in diese Richtung geht, da gibt's also von bis mittlerweile wahnsinnig viel. Da kann man sich dann halt auch so ein bisschen aussuchen, was man gerne hätte. Würde auch behaupten, da ist mittlerweile für fast jeden was dabei. Das ist natürlich dann auch immer so eine Frage der Preisklasse des Futters häufig.
Ja.
Also das geht jetzt nicht nur rein um die Kohlenhydratquelle, das ist bei dem Fleisch genauso. Also wenn ich ein sehr günstiges Futter habe, was per se nicht immer schlechter sein muss, das ist schon mal so das eine, aber dann steht da häufig nur drauf tierische Nebenerzeugnisse und pflanzliche Nebenerzeugnisse. Dann hat der Hersteller so ein bisschen mehr Spiel, was sie da reintun. Das ist natürlich dann für die einfacher im Einkauf, dann können die auch so ein bisschen besser gucken, was kriegen sie gerade gut und dadurch
vielleicht auch was günstiger in
dem
Moment ist.
Genau, und dadurch kriege ich den Preis einfach besser. Ja. Dann habe ich aber von den, ich sag mal, von den Nährstoffen trotzdem immer die gleiche Zusammensetzung, aber von den Originalkomponenten vielleicht ein bisschen weniger. Dann ist da mal ein bisschen mehr Pansen drin, dafür ein bisschen weniger Muskelfleisch oder wie auch immer. Und ne, das, die Zusammensetzung ändert sich dann halt dann manchmal ein bisschen. Oder ich krieg halt gerade gut Rind und ein bisschen weniger Geflügel, dann mache ich halt da so ein bisschen. Also dadurch bin ich mit dem Preis ein bisschen flexibler. Wenn ich ein Futter habe mit einer offenen Deklaration, heißt das dann, wo dann hinten auch exakt drauf steht, welches Tier, also Geflügel, Rind, Strauß, Krokodil, whatever, und auch welche Kohlenhydratquelle und welche anderen Dinge, dann sind die natürlich deutlich unflexibler in der Zusammensetzung und dadurch wird es dann am Ende einfach ein bisschen teurer, weil der Einkauf einfach ein bisschen teurer ist letztendlich. Aber wenn ich einen Hund habe, der keine Probleme hat und es gut verträgt,
na dann?
Dann ist es, also,
dann ist egal.
Ne? Genau, letztendlich.
Hauptsache ist es ein Spaß, natürlich nicht.
Nein, aber so, ne, man muss sich halt immer sein Tier auch so ein bisschen dazu angucken, ne, ja. Wie das dann so. Ich hatte mal einen Prof, der hat immer gesagt, wir sind noch nicht bei IKEA, also es ist halt auch nicht immer alles gleich und pauschal und es hat nicht immer alles die gleiche Anleitung, die gleiche Aufbauanleitung, sondern es ist halt, der eine verträgt das besser, der andere verträgt das. Man muss halt auch so ein bisschen schauen, aber ich würde sagen, wir sind ja alle sehr nah an unseren Hunden dran.
Ja.
Und beobachten die wahrscheinlich meistens eher zu gut als zu schlecht. So dass einem das schon auffällt, in welche Richtung.
Ja.
Genau, und jetzt, um wieder den Bogen zu den Kohlenhydraten wieder zu schlagen, kurz abgedriftet.
Ach, macht nichts.
Da kann ich dann halt auch ziemlich genau gucken. Also gerade bei den Kohlenhydratquellen, weil das ja so ein heiß diskutiertes Thema ist in der Hundewelt, steht es meistens tatsächlich drauf, was drin ist. Und ganz, also auch da, gerade von den, ich sag mal, mittel- bis höherpreisigen Herstellern, da findet man wenig Getreide. Das ist halt häufig Kartoffeln, Reis. Reis ist übrigens auch ein Getreide, ne? Also wissen halt die meisten Leute nicht, aber wenn man das ganz grundsätzlich mal ganz, ganz penibel sieht,
dann gehört es dazu.
Dann gehört es dazu.
Ja, warum ist denn deiner Meinung nach Getreide so ein emotionales Thema? Also da gibt es ja wirklich gefühlt, also früher, wenn man bei SchülerVZ noch war, dann hätte man mit Sicherheit so eine Gruppe gehabt, irgendwie kein Getreide für meinen Hund oder sowas. Und da wäre man drin gewesen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auch das ist schwierig zu sagen. Klar gibt es auch unter Hunden sowas wie eine Glutenunverträglichkeit. Keine Frage. Aber nicht so viele Hunde, wie Getreide verteufelt ist, haben auch eine Glutenunverträglichkeit. Also so, das ist ein bisschen wie bei Menschen. Wir hatten bei Menschen und haben immer noch diesen Trend, dass wir auch Gluten ist böse. Irgendwelche Promis fangen an, sich glutenfrei zu ernähren und das ist jetzt total hip. Und auch das schwappt auf die Hundewelt. Also das ist einfach auch da so ein bisschen dieser Trend. Das hält sich jetzt schon sehr, sehr lange, dass Getreide wirklich ganz doll böse ist. Aber wenn wir uns das angucken, also Getreide liefert ja hauptsächlich Stärke so für unsere Ration, können Hunde das gut verdauen. Also die Stärkeverdaulichkeit bei Hunden hat sich in den letzten Jahren, also letzten Jahren klingt jetzt so, in den letzten 10, 20 Jahren, ich meine jetzt eher so 10.000, 15.000 Jahre, in denen Hunde domestiziert wurden. Wenn man das mit dem Wolf vergleicht, haben die eine deutlich bessere Stärkeverdauung einfach als ein Wolf. Und die können das verdauen. Und es ist eigentlich ist ein super Energielieferant. Und das kann man schon mal machen. Also ich erzähle in dem Zusammenhang immer ganz gerne die Geschichte von der Oma von meinem Freund. Die hatten damals kurz nach dem Krieg oder im Krieg schon eine Bäckerei. Und dann haben die Engländer irgendwie ihre Hunde alle dagelassen, sind wieder nach Hause geflogen. Und dann hat sie die Hunde mit den Resten aus der Bäckerei gefüttert, weil das war, die hatte sie halt noch da, so nach dem Motto. Und dann hat sie denen das, die haben auch überlebt. Also die sind, klar war das nicht ausgewogen, keine Frage. Aber die Hunde haben sich im Rahmen der Domestikation immer von den Resten der Menschen ernährt. Also die haben damals ganz sicher nicht im Mittelalter oder noch früher oder wann auch immer, da hat denen niemand das Steak hingeschmissen. Also bin ich mir sehr sicher, dass niemand, der ganz viel Arbeit da reingesteckt hat, seinen Hirsch zu jagen, dann das beste Stück an den Hund verfüttert hat. Die haben die Reste gekriegt. Den Rein, den Mageninhalt, Knochen, wie auch immer. Und wenn da mal Brot überblieb oder was auch immer, haben die auch das gekriegt. Und damit kommen die klar. Kann man schon machen. Aber warum sich das so krass hartnäckig hält, weiß es nicht.
Ja, merkwürdig, ne? Ja. Weil ich glaube, also gerade auch, ich habe diese ganzen, kennst du wahrscheinlich ja auch, diese ganzen Insta-Werbung und so weiter im Kopf, ne?
Ja.
Von wegen irgendwie, wir haben hier 90% Fleischanteil und ansonsten auf jeden Fall gar kein Getreide und so weiter und so fort. Das ist schon merkwürdig, wie hart sich das hält. Wie hart sich das hält, ja. Gibt es denn eine Grenze, wo du sagst, okay, das sind zu viele Kohlenhydrate oder ist das eigentlich auch egal?
Naja, wenn wir uns die Ration angucken, dann haben wir halt vier Komponenten, die wir gerade schon also Proteine, Kohlenhydrate, Fette und Mineralstoffe. Und man sagt so 35-45% Protein, 45-55% Kohlenhydrate und dann haben wir noch so plus minus 5-10% Fett. Faser ist auch noch wichtig, gerade zum Beispiel für die Kotqualität oder so. Auch so bis zu 5% Faser und der Rest sind Mineralstoffe. Also, und dann haben wir halt diesen Kuchen von den 100% fertig. Also der gibt sich halt aus den Anteilen, die wir dann so haben.
Okay. Wie ist das mit den 20%? Also ich kriege da gerade die Prozentzahlen nicht mehr zueinander.
Ja, das ist alles ein bisschen, ne? Nee, genau. Dieser Kuchen, den ich gerade beschrieben habe, da geht es um diese grundsätzliche Zusammensetzung.
Des Futters.
Das ist aber auch, da müssen wir jetzt fast langsam mal so einen Flipchart auspacken und uns das mal aufmalen.
Weil ich habe hier einen Zettel und einen Stift, du.
Weil da mal die Unterschiede sind zwischen Trockensubstanz, Trockenfutter, Nassfutter, Barfration, wie auch immer. Also wenn ich das selber kochen würde und ich sage, mich ruft jemand an und der sagt, ich habe eine Ration für meinen 15 Kilo Mischling, 4 Jahre, so gesund, aber ich möchte gerne selber kochen, weil ich das klasse finde.
Ja.
Erstmal suche ich mir eine Kohlenhydratquelle, dann suche ich mir eine Proteinquelle. Das heißt, ich fange dann an, ich nehme Kartoffeln, habe dann halt als Kohlenhydratquelle von mir aus Kartoffeln oder Reis, wie auch immer. Suche mir dann eine Proteinquelle meistens, Hähnchen zum Beispiel. Und dann fülle ich das auf mit noch so ein bisschen Fett, Mineralstoffen und ein bisschen Faserkomponenten, also ein bisschen Gemüse zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe einen Hund, der eher zu Übergewicht neigt, dann kann ich auch mal so ein bisschen mit Zellulose, ist so ein Pulver, kann man drüber streuen, da mal so ein bisschen rumspielen. Da muss man auch mal gucken, jede Komponente, wenn ich die so einzeln zusammensetze, hat ja nicht nur das eine. Also Fleisch zum Beispiel besteht ja nicht nur aus Protein. Also da ist es ja auch nochmal ein ganz großer Unterschied, ob ich eine Hühnerbrust nehme, die ist super mager, da ist kaum Fett dran, da ist wirklich viel Protein drin. Oder ich nehme Schweinebauch, wo super viel Fett noch mit drin ist. Der hat dadurch natürlich weniger Proteinanteile. Und obwohl es eigentlich mal eine fleischhaltige Komponente ist.
Und von der fleischhaltigen Komponente, davon sollten 20% Rohprotein sein. Richtig?
Nee, insgesamt am Ende, wenn ich alles zusammengekippt habe.
Ah, okay, alles klar.
Also das ist so ein bisschen...
Ja, ja, ich merke schon, wir gehen hier jetzt sehr tief rein und vielleicht auch gerade ein bisschen zu tief.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das Wichtigste habe ich mir gemerkt, hinten drauf Rohprotein auf den Verpackungen.
Genau, da steht dann Rohprotein, Rohfaser, Rohfett, genau. Und das sind die Sachen, wo ich das ablesen kann.
Okay.
Es gibt gar keine hinten drauf tatsächlich, also sowas wie Rohkohlenhydrate gibt es nicht.
Ah, okay. Spannend auch, ne?
Mhm.
Jetzt haben wir ja gesagt, dass wir auch so gerne so ein bisschen über Unverträglichkeiten sprechen wollen, weil, du hast es schon angesprochen, Gluten und so weiter schwappt anscheinend auch auf den Hund über. Wie häufig sind denn eigentlich Unverträglichkeiten bei Hunden? Wird das eher überbewertet oder ist es dann doch weiter verbreitet, als wir vielleicht gerade denken?
Also ich habe es gerade, bevor ich hergekommen bin, extra nochmal nachgelesen.
Sehr gut.
Und Und in dem Buch, was ich da bemüht habe, stand fast von 1-2%.
1-2% haben eine Futterunverträglichkeit.
Genau. Also es sind nicht so irre viele. Man muss da auch wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen Allergie und Unverträglichkeit.
Was ist der Unterschied genau?
Der Unterschied liegt in der Immunantwort und in diesen ganzen, also das glaube ich jetzt ein bisschen ganz wild, wenn ich das jetzt auch noch anfange zu erklären, aber...
Dann können wir wahrscheinlich 5 Stunden hier noch
reden. Genau, dann können wir den Tag gerne noch füllen, ist gar kein Problem. Aber... letztendlich sind es nicht so mega viele. Ich sag mal, zum Beispiel von den Hautpatienten, also Hunde, die irgendwie ein Hautproblem haben, da sind es meistens dann schon so 1/4 von denen haben auch eine Unverträglichkeit oder eine Allergie.
Mhm.
Also da sind dann schon wieder relativ viele Sachen, die dann damit irgendwie begründet oder ausgeschaltet werden können. Ich sag mal, gefühlt werden es mehr, ja.
Okay.
Also so, was man so von... Hundebesitzern, die anrufen oder was man so einfach
so mithört,
mitkriegt, wie auch immer. Das sind ja aber ganz häufig auch alles irgendwie subjektive Wahrnehmungen. Und gerade so eine Futtermittelallergie oder Unverträglichkeit super scheiße zu diagnostizieren.
Ah.
Und das macht gar keinen Spaß. Und da müssen Tierarzt und Besitzer ganz lange durchhalten, weil es ist nämlich leider nicht so, dass ich einen Bluttest mache und ich weiß, mein Hund ist dagegen allergisch. Weil diese Bluttests, die können uns einen Hinweis geben.
Mhm.
Aber da steht dann häufig sowas wie IgG drauf. Also das ist so ein Marker für die Immunantwort. Und dass das so ein bisschen erhöht ist, wenn Tiere bestimmte Proteine kriegen oder wie auch immer, das ist relativ physiologisch. Also das heißt nicht immer, nur weil der Wert erhöht ist, habe ich auch eine Allergie dagegen. Das kann sein, aber es muss nicht.
Okay.
Und deshalb ist eigentlich, sag mal, der Goldstandard für eine Unverträglichkeit oder für eine Allergie eine sogenannte Ausschlussdiät. Klingt schon anstrengend, ist es auch. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange wirklich an, auch da wieder, das geht nur mit erwachsenen Hunden, auf keinen Fall Hunde im Wachstum. Da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Erwachsene Hunde sind ein bisschen mehr in der Lage, mal so ein paar Mineralstoffimbalancen auszugleichen. Dann fange ich an, im Worst Case, einer Proteinkomponente, also einem Fleisch, von mir aus Känguru. Weil der Hund hat halt noch nie in seinem Leben Känguru gesehen, im besten Fall. Beziehungsweise gefressen. Dann gucke ich, dass ich ein Stück nehme, wo auch ein bisschen Fett mit dran ist, weil ich dann schon so ein bisschen zwei Komponenten der Ration, die ich brauche, abgedeckt habe. Und dann fütter ich über 6 bis 8 Wochen nur das. Ich fütter keine Leckerlis, ich fütter nichts anderes. Wenn mein Hund draußen einen halben Döner frisst irgendwie hier am Steintor, kann ich wieder von vorne, also beginnen diese 6 bis 8 Wochen wieder von vorne. Und wenn ich dann über 6 bis 8 Wochen merke, oh, guck mal, es ist, weiß ich nicht, die Haut wird schön, es ist alles irgendwie schick, dann nehme ich eine Kohlenhydratkomponente dazu. Von mir aus Kartoffeln. Dann mache ich das wieder 6 bis 8 Wochen. Mit diesen beiden Komponenten, also dem Fleisch von vorher und den Kartoffeln. Und merke, ey, es ist schick, okay. Und dann nehme ich die nächste, dann nehme ich von mir aus noch ein bisschen Öl oder ein paar Mineralstoffe oder wie auch immer dazu. Und dann baue ich das so lange zusammen, bis ich eine komplette ausgewogene Ration habe.
Ja, das ist dann ja wahrscheinlich, wenn man das hochrechnet, wenn man das immer 6 bis 8 Wochen macht, ist man wahrscheinlich bei einem Jahr.
Ja, ein halbes vielleicht. Also das dauert schon ein bisschen und das ist halt wirklich fies, weil diese Komponente, dein Hund darf nichts anderes fressen in der Zeit, ist schwierig
ist schwierig umzusetzen.
Ist wirklich schwierig umzusetzen. Also selbst wenn ich es schaffe, dem bettelnden Blicken zu widerstehen oder wie auch immer, dann bin ich, weiß ich nicht, irgendwo zu Besuch und was weiß ich, Großeltern, irgendwer gibt dann doch nochmal einen Keks. Ach, wusste ich gar nicht, der darf das ja gerade nicht. Ups.
Ja, oder ich denke an so Bürohunde, ne?
Haben genau, bei mir auch. Meine beiden kommen auch mit zur Arbeit. Die laufen morgens erstmal in das Büro von der einen Kollegin, weil sie wissen, da gibt es einen Snack, dann kommen sie wieder zu. Also solche Sachen, du musst dann wirklich alle Leute in deinem Umfeld briefen. Plus der Faktor, dass der Hund ja auch, ich sag mal, gerade bei, also so in einem städtischen Umfeld oder wie auch immer, wenn du einen verfressenen Hund hast, das passiert ja immer mal, dass die irgendwas draußen aufnehmen. Was weiß ich, wie gesagt, ein halber Döner oder whatever. Auch das ist schwierig. Also das ist, da brauche ich ganz, ganz viel Bereitschaft, auch von den Besitzern, das durchzuziehen. Ich kann das, wie gesagt, mit den Komponenten einzeln zusammensetzen. Ich kann das auch machen. Es gibt sogenannte hydrolysierte Diäten. Also so, die heißen dann meistens hypoallergene Futter, wie auch immer. Also konventionelle Diäten von Futtermittelherstellern. Die Tiere reagieren in der Regel auf Proteine. Also auch beim Getreide. Gluten ist ja das Getreideprotein letztendlich, auf das dann in der Regel allergisch reagiert wird. Und dann werden in dem Prozess, wenn ich dieses Futter herstelle, werden diese ganzen Proteinketten, das sind ja wie so auf chemischer Basis so Ketten, die aneinander hängen, die werden so klitzeklein gehauen, dass ich am Ende am besten mehr oder weniger fast nur noch einzelne Aminosäuren haben, aus denen ja die Proteine zusammengebaut sind, dass der Körper das nicht mehr als Allergen erkennt.
Okay.
Und das ist so ein bisschen das Konzept hinter diesen hydrolysierten Diäten. Häufig, ich habe das auch öfter mal bei mir am Telefon, dann ruft mich irgendwer an, ja, mein Tierarzt hat gesagt, er soll jetzt hier das, was weiß ich, hypoallergene Futter von Hersteller X füttern.
Mhm.
Aber ich habe hinten drauf gelesen, da ist ja Geflügel und Getreide drin. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, aber da muss man halt wieder diesen Prozess der Herstellung erklären, dass es dann am Ende, ich sag mal, nicht ganz egal ist, was ich da reinfütter, weil, also was ich als Ursprungskomponente nehme. Weil ich muss schon gucken, es gibt zum Beispiel Sachen, die werden super bitter, wenn ich die so hydrolysiere, wenn ich die so klein hacke, dann mag das am Ende auch kein Hund mehr fressen. Also da muss ich dann mit der Komponentenauswahl auch ein bisschen aufpassen. Ja, dass das am Ende halt einfach so klein gehackt ist, dass der Körper im besten Fall nicht mehr drauf reagiert. Und mit sowas kann ich dann auch arbeiten. Das heißt, ich würde dann halt 6 bis 8 Wochen wirklich nur dieses hydrolysierte Futter und fange dann langsam an, einzelne Komponenten dazu zu füttern und mich dann so ein bisschen, ich sag mal, durchzutesten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, habe ich meistens relativ schnell eine Antwort. Also das dauert dann so 1 bis 2 Wochen, dann siehst du, ah, Haut wird wieder schlechter oder der kriegt Durchfall oder wie auch immer. Das geht dann schneller.
Ja.
Aber dieser Prozess, bis das raus ist, gerade bei zum Beispiel Hautpatienten, bis sich das regeneriert hat, bis das alles wieder hübsch ist, das dauert halt leider einfach.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr langwierigen Prozess.
Ja.
Und auch wahrscheinlich mit einigen Rückschlägen erstmal, weil man sich wahrscheinlich doch irgendwie schneller eine Diagnose erhofft, welches Protein es dann nun ist, ob es nun Rind, Hähnchen oder was auch immer ist, gegen was der Hund eine Unverträglichkeit oder eine Allergie hat.
Genau, das ist halt leider bei Allergien nicht so ganz einfach. Also das ist immer ein langer Weg, es ist nicht ganz simpel und es ist ganz viel Try and Error. Und da muss man manchmal auch so ein bisschen so eine Lanze für die Tierärzte brechen, weil die machen das nicht, weil sie keine Ahnung haben oder weil sie irgendwie einen ärgern wollen oder wie auch immer, weil es keinen besseren Weg gibt, sondern es ist halt tatsächlich der Goldstandard, sagt man ja, wenn man sowas diagnostizieren möchte. Also da führt letztendlich nicht unbedingt ein Weg dran vorbei. Klar kann ich, wenn ich einfach so ein bisschen mit den Futtermitteln rumspiele und weiß ich nicht mal, da, jetzt fütter ich halt, keine Ahnung, irgendein Trockenfutter oder ein Nassfutter, wo halt nur Pferd drin ist und es funktioniert. Ja, prima, mein Gott, dann fütter das weiter. Dann brauchst du jetzt auch nicht noch andere wilde Sachen ausprobieren. Also, ne, so, das ist okay. Aber bei den wirklich hochgradig allergischen Hunden wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen müssen.
Ja, crazy, ne? Also, ich denke auch die ganze Zeit gerade schon an, weil auch wieder bei Social Media erkennt, ich meine, ihr folgt wahrscheinlich auch sämtlichen Hundekanälen, egal wem und wahrscheinlich auch irgendwie Futterseiten und so weiter und so fort. Und ich sehe wirklich ständig in letzter Zeit diese ganzen Videos, wo der Hund praktisch sich dann kratzt und man sagt, der hat eine Unverträglichkeit. Kennst du das? Wie wird das bei dir, also kriegst du da häufiger auch mal Anrufe oder irgendwie, mein Hund, der kratzt sich so oft und ist das überhaupt ein Zeichen für eine Unverträglichkeit oder?
Naja, das ist so ein bisschen ja und nein. Es kann sein, gar keine Frage. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Faktoren, die dazu führen können, dass mein Hund sich kratzt. Also fangen wir an mit Gräsern, mit Allergien. Also ich zum Beispiel habe Heuschnupfen, ich habe eine Allergie
gegen
Gräser. So. Wenn ich mich auf so eine schöne, frisch gemähte Wiese lege, dann fängt meine Haut auch an zu jucken. Das kann bei Hunden auch vorkommen. Wenn die also über die grüne Wiese laufen oder wo auch immer, also die können ja auch gegen Umweltallergene allergisch sein. Es muss ja nicht immer das Futter sein. Also häufig ist es so, dass das schon so ein bisschen miteinander einhergeht, dass das dann auch besser wird, wenn wir ein bisschen mit dem Futter gucken, dass wir was für die Allergie Passendes füttern, damit wir da einfach den Gesamtdruck so ein bisschen senken, sage ich mal. Aber gerade diese Umweltallergene spielen halt auch eine Rolle. Dann die nächste Frage, was ist eigentlich mit Flöhen und Zecken und irgendwelchen lustigen Ektoparasiten? Habe ich denn da die Bernsteinkette verwendet oder doch ein Präparat mit einer nachgewiesenen Wirksamkeit? Das kann man halt so pauschal einfach nicht sagen.
Nee, ja, ich eben.
Also meine Hündin macht das auch als Übersprungshandlung. Wenn die irgendwie Stress hat oder irgendwie, weiß ich nicht, aber neben mir sitzen soll, dann fängt die halt manchmal auch an, sich zu kratzen, ja, weil sie halt irgendwie nicht ganz weiß, wohin mit sich. So. Also,
ja, ich finde das nur so faszinierend, ne, weil wirklich, also gefühlt das Thema Hundeernährung in den letzten Jahren auch noch mal mehr hochgeploppt ist, irgendwie auch mit diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln mittlerweile für die Hunde. Also,
ist ja ein Riesenmarkt.
Ist ein Riesenmarkt.
Das ist Wahnsinn, ja.
Ist ein Riesenmarkt, weil wir wollen ja unseren Tieren das Beste geben, was es eben gibt mittlerweile. Und ist ja, glaube ich, auch nicht verwerflich, dass man diesen Gedanken hat.
Nein, überhaupt nicht.
Aber ich sehe wirklich ständig irgendwelches Pulver, was du dann noch drüber streuen kannst, weil dann kann dein Hund das viel besser verarbeiten und so weiter und so fort. Wie kommt sowas bei dir an als Ernährungsberaterin für Hunde sozusagen? Oder Expertin?
Also ich sag mal so, meine Hunde kriegen es nicht.
Deine Hunde kriegen es nicht. Damit ist wahrscheinlich schon alles gesagt.
Also meine Hunde bekommen ein Trockenfutter, was ein Alleinfutter ist. Und das war's. Also so, dann kriegen die manchmal vielleicht, also hätte zum Beispiel auch bei meinem Rüden so ein bisschen das Thema, dass der sich am Ohr gekratzt hat und das auch so mal ein bisschen, da dachte ich, keine Ahnung, auch bitte keine Futtermittel Unverträglichkeit so. Mhm. Dann kriegt der vielleicht nochmal irgendwie einen Schluck Öl oder wie auch immer, aber das war's dann. Aber die kriegen kein Pülverchen noch drüber, da gibt's nichts irgendwie noch, weil das ja auch ein Punkt ist, wenn ich schon ein Alleinfutter fütter, was mineralisiert ist, wo alles drin ist. Und ich kipp dann noch so einen Ergänzer drauf, je nachdem, was da drin ist. Also gerade zum Beispiel, es gibt ein paar Mineralstoffe, zum Beispiel Calcium und Phosphor, die müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander vorliegen. Mhm. Und wenn ich das aus Versehen, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert, aber es könnte, wenn ich sage, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwas, wo dann nur Calcium drin ist, weil ich gelesen habe, das ist super für die Knochen, keine Ahnung. Dann kann ich so ein Verhältnis auch kippen.
Okay.
Im allerschlimmsten Fall.
Ja, klar.
Und das ist dann nicht mehr so richtig gut.
Ja, gut, bringst du halt alles durcheinander wahrscheinlich, genau, im Hundekörper. Ne?
Und da muss ich dann halt einfach so ein bisschen aufpassen. Mhm. Also ich bin ein Fan von weniger ist mehr. Mhm. Und ich bin auch ein Fan davon, Sachen einfach zu halten.
Okay.
Also wie man vielleicht daran auch merkt, wie ich meine Hunde fütter. Ich mache den Sack auf. Ich habe mich für ein vernünftiges Alleinfutter entschieden, wo ich mit einer offenen Deklaration, wo ich hinten lesen kann, was da auch wirklich drin ist, wo ich mich darauf verlassen kann, das passt von einem, ich sag mal, mittelgroßen bis großen Hersteller, wo man auch sagen kann, okay, ne, das ist jetzt nicht irgendwie, wie auch immer, wo produziert oder so. Das passt mir von den Inhaltsstoffen. Dann fütter ich das und meine Hunde sehen gut aus und dann ist gut.
Mhm.
Ja. Also ich kann das total verstehen, dass man dieses Bedürfnis hat dann, aber oh, wenn ich das jetzt noch da dran, dann wird alles noch viel besser oder keine Ahnung.
Ja, dann glänzt das Fell noch mehr.
Genau, oder wie, und ich tue meinem Hund damit was gut. Ich meine, niemand wird es tun aus, weil ich meinem Hund schaden will oder wie auch immer. Das passiert ja immer aus absolutem Verbesserungswunsch, sag ich mal. Ja,
ja, total. Ne?
Ja, muss man ein bisschen.
Bisschen gucken. Vielleicht auch ein bisschen aufpassen.
Genau.
Weil ich glaube, wir sind alle sehr schnell auch öfter mal ans einfach dann von so einem Video und denken, ach, oh Gott, ja, stimmt, das macht meiner auch.
Genau, man wird auch super schnell verunsichert. Ne? Gerade in Zeiten von Social Media, das ist ja, also nicht nur was die Hundeernährung angeht, ja ungefähr auf alle Lebensphasen kann man das ja
auf
irgendwie
auf alle Lebensphasen des Hundes, ja, aber Hundeernährung ist schon sehr speziell. Genau. Also ist fast eine Religion, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
das also
ist schon auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema.
Ja. Wie sieht es denn aus? Wir haben ja jetzt schon ganz oft über eben Proteine gesprochen. Mhm. Und ich weiß, dass du mir im Vorfeld gesagt hast, du würdest ganz gerne auch über alternative Proteinquellen noch sprechen. Und wenn ich mit dem Blick auf die Uhr gucke, sollten wir das auch noch mal tun, weil ansonsten wird diese Folge wahrscheinlich ewig lang, wenn wir jetzt noch weiterreden. Aber vielleicht schaffen wir auch irgendwann, es noch mal eine andere Folge zusammen aufzunehmen. Und
immer gerne.
Je nachdem, was ihr auch für Fragen noch habt. Vielleicht könnt ihr ja einfach mal hier unten reinschreiben, wenn ihr ganz konkrete Fragen habt. Und dann können wir ja schauen, ob wir vielleicht noch so eine Fragefolge oder sowas irgendwie hinkriegen. Also könnt ihr bei Spotify ja immer direkt unter die Folge machen. Ansonsten schickt ihr uns einfach beim Instagram-Account hunderunde-podcast eure Fragen und dann kriegen wir das alles hin. Aber jetzt zu den alternativen Proteinquellen, denn die sind ja auch nicht ganz unwichtig, ne?
Genau, wo wir schon bei Trends sind, ist es ja im Moment in aller Munde. Also alternative Proteinquellen ist so ein bisschen, ich sag mal, mein Thema, weil das ist, worüber ich meine Doktorarbeit schreibe oder geschrieben habe, wie auch immer. Und auch da sehen wir ja bei Menschen, immer mehr Leute wollen sich vegan ernähren, sei es der Umwelt zuliebe, den Tieren zuliebe. Da gibt es ja wirklich viele Gründe. Und auch da überlegt man ja dann, boah, keine Ahnung, macht es vielleicht Sinn, meinen Hund auch vegan zu ernähren. Oder es gibt auch Hunde, die sind so krass allergisch auf jede tierische Proteinquelle.
Mhm.
Und ich habe irgendwie alles durchprobiert und am Ende bleibt dann halt einfach nicht mehr so viel. Und dann lande ich bei Insekten oder bei halt Pflanzen. Das kann ja auch passieren. Ich sag, man muss ja nicht immer nur der Wunsch sein, alternative Proteinquellen zu verwenden. Manchmal muss man ja auch. Ja, also auch das sehr kontrovers, sehr, wenn wir gerade bei ganz hauptsächlich Fleisch und Muskelfleisch waren, dass das sich religionsartig gegenübersteht, diese beiden Felder, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend.
Ja.
Die kurze Version ist, kann man grundsätzlich machen.
Und die etwas längere?
Genau, die lange ist. Die ist, ich muss halt aufpassen, wie mein Futter zusammengesetzt ist und wie ich das mache. Also am Ende ist es genau das, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben. Ich muss aufpassen, dass das Futter alle Nährstoffe enthält, die mein Hund braucht. Wo die herkommen, ob das jetzt ein pflanzliches oder ein tierisches Protein ist oder wie auch immer, das macht manchmal ein bisschen Unterschiede in der Verfügbarkeit, also wie gut kann das von dem Hund dann umgesetzt werden. Aber grundsätzlich haben wir auch, da gibt es auch schon Studien zu, ich habe selber eine gemacht, die Verfügbarkeit auch von pflanzlichen Proteinen ist gut. Mhm. Also die ist vergleichbar teilweise mit tierischen Proteinen. Und klar muss ich ein bisschen gucken, weil das Aminosäuremuster, also Aminosäuren sind ja so ein bisschen die Bausteine, aus denen Proteine aufgebaut sind. Das ist natürlich bei pflanzlichen Proteinquellen manchmal ein bisschen anders. Mhm. Auch das muss ich bedenken. Das heißt, ich muss die Komponenten, die ich benutze, schon auf die Aminosäuren runteranalysieren, damit ich wirklich gucke, dass ich den Bedarf immer decke. Aber wenn ich das mache, kann ich meinen Hund auch vegan ernähren. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, das klang jetzt ja auch schon mal so ein bisschen durch, bin ich nicht so ein Freund von selbst zusammengestellten Rationen, die von niemandem überprüft wurden. Also wenn ich gerne kochen oder barfen oder wie auch immer möchte, dann würde ich mich an einen Experten, im besten Fall Tierarzt, wenden, der sowas anbietet, so Rationskalkulationen, und mir das einmal durchrechnen lassen, dass wirklich der Bedarf gedeckt ist von meinem Hund. Mhm. Das würde ich aber auch bei einer fleischhaltigen Ration machen. Da muss ich, wenn ich jetzt auf eine vegane Ration zum Beispiel gehe, noch mehr aufpassen, dass es passt. Aber wenn ich das tue, kann ich es machen.
Okay. Also Amelie, ich danke dir erstmal für all die ganzen Informationen. Ich glaube, es reicht auch erstmal. Ich glaube, wir können gar nicht mehr aufnehmen heute, um ehrlich zu sein, weil das waren ja schon auf jeden Fall viele Informationen, und ich glaube, dass was am Ende vielleicht auch generell bei Ernährung vielleicht über allem stehen sollte, es ist eigentlich kein Hexenwerk, ne?
Eigentlich nicht. Also es ist, ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht jemanden mehr verwirrt habe als vorher, weil es war da doch zwischendurch vielleicht auch schon ein bisschen wild. Aber es ist, also man darf sich schon auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen. Man muss sich sein Tier angucken. Wenn mein Hund fit ist und mir gefällt und der nicht zu dick ist, nicht zu dünn, der einen guten Kot hat, fit ist und ich, keine Ahnung, Trockenfutter von Marke X fütter, dann kann ich auch einfach weiter Trockenfutter von Marke X füttern. Und dann muss ich da nicht noch ganz wilde Sachen irgendwie drüber kippen oder wie auch immer. Also das ist so. Und ja, bei allem, was ich selber zusammenstelle, da könnten wir tatsächlich fast auch nochmal eine eigene Folge draus machen, aus diesem selber kochen, barfen, wie auch immer, selber zusammenstellen, wo man da aufpassen muss, was das Problem ist. Da muss ich gucken. Und da würde ich mir auch einen Rat von einem Experten holen und sich das im besten Fall einmal ausrechnen lassen.
Ja. Und ich glaube auch, das Wichtigste ist im Prinzip, wie du schon sagst, das Bauchgefühl, ne? Guckt euren Hund an, und wenn der halt mit mehr Protein klarkommt oder mit mehr Getreide, je nachdem.
Genau, wenn dein Hund gut Getreide verträgt, prima. Dann musst du dich davon nicht wahnsinnig machen lassen, dass im Internet alle sagen, es ist böse.
Nee. Und wenn es nicht verträgt, dann ist es auch nicht schlimm.
Genau. Dann nimmt man halt was an. Also der Markt ist groß genug, dass man halt auch dann auf was anderes ausweichen kann.
Ja. Wahrscheinlich muss man es manchmal ein bisschen mehr wieder auf die Sache runterbringen, ne? Und nicht immer alles sehr emotionalisieren. Aber da sind wir Deutschen ja auch sehr, sehr gut generell bei allen Themen. Nicht nur bei Hundeernährung. Ja. Hundeerziehung sowieso auch. Ja. Da gibt es ja auch nicht nur, bei manchen gibt es nur einen Weg, der nach Rom führt.
Ja, da gibt es doch bestimmt auch gar keine individuellen Unterschiede von den Hunden oder so.
Nein.
Die passen alle in Schema F.
Alle, wie wir Menschen ja auch.
Genau.
Wir sind alle nach Schema F gut in eine Schublade zu stecken. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr wirklich Fragen habt und wir wirklich vielleicht so eine ganz explizite Fragerunde vielleicht machen, dann schreibt die wirklich unbedingt hier rein, und dann kontaktieren wir nochmal Amelie, und dann kriegen wir das vielleicht irgendwie hin, dass wir nochmal eine Folge machen. Das wird jetzt nicht sofort dann passieren, aber sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Amelie, vielen, vielen Dank, dass du da warst heute. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe was mitgenommen, ich habe was gelernt.
Das ist gut.
Aber mir raucht jetzt auch ein bisschen der Kopf.
Ja,
gebe ich auch
verstehen. Das ist schon auch ein bisschen wild gewesen zwischendurch.
Das macht ja nichts. Ist ja auch mal schön, ein bisschen tiefer in dein Thema einzusteigen und nicht nur oberflächlich immer zu bleiben. Das wünschen sich die Hörer ja auch immer sehr gerne mal. So ein bisschen mehr Tiefgang in den Themen. Also von daher, ich glaube, das haben wir heute erfüllt. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Und dir vielen Dank, Amelie.
Sehr gerne.
Tschüssi.
Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.